Rachel Sophia Dries ist die Chordirektorin und jetzt mein Gast im Studio. Schönen guten Morgen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben unbedingt einen Anlass zum Reden und zum Feiern. Der Rundfunkchor Berlin wird dieses Jahr 100 Jahre alt und hat ein großes Jubiläumskonzert voraus. Viele sogar, darüber sprechen wir gleich. Aber schauen wir erstmal zurück, Frau Dries, wenn Sie sich so Edelsteine rauspicken dürften aus der langen Chorgeschichte. Welche wären das?
Da gibt es sicherlich viele, aber einer davon ist bestimmt das Brahms-Requiem. Generell in der Orchesterfassung, wie wir es gerade gehört haben, aber ganz besonders in der Klavierfassung. 2012 haben wir eine szenische Einrichtung des Brahms-Requiems im Radialsystem das erste Mal auf die Bühne gebracht. Und mit dieser Produktion haben wir so viele Menschen erreicht. Wir sind nach Tokio, nach Adelaide in Australien gereist, aber auch in Europa, Brüssel, Granada oder Istanbul. Das ist definitiv ein Highlight, aber in einer 100-jährigen Geschichte. Da gibt es natürlich so viele Perlen. Da müsste man jetzt noch mal ganz weit zurückgreifen. Sicherlich auch in den Wendezeiten. Noch 1989 hat Leonard Bernstein uns dirigiert. Wir durften damals Freiheit, schöner Götterfunken,
Wahnsinn,
singen. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele berührende Momente.
Absolut. Chor im Wandel der Zeit. Sie haben auch eine tolle Broschüre mitgebracht mit vielen Überschriften. Man kriegt Gänsehaut. Das ist wirklich eine historische Chronik, die auch viel Zeitgeschichte spiegelt. Der Brahms war ja auch bahnbrechend, weil die Chorsolistinnen und Solisten zu Darstellern wurden. Die mussten schaukeln und so weiter.
Ja, korrekt. Das Ganze ist wie ein Flashmob angelegt. Der Chor befindet sich gemeinsam mit dem Publikum in Zivil im Raum. Und sie wissen gar nicht, dass sie neben einer Sängerin stehen und plötzlich fängt die an zu singen und bewegt sich dann durch das Publikum. Und gerade dieses Stück berührt Menschen zutiefst, auch aufgrund des Textes und weil jeder natürlich seine eigene Erfahrung mit dem Tod und seine eigene Beziehung dazu hat.
Nähe herzustellen zum Publikum, das ist ja die große Stärke des Rundfunkchors Berlin. Der geht ja oft raus aus dem Konzertsaal an ungewöhnliche Orte, in Fabrikhallen oder Weihnachten auch mal in Hangar der Freiwilligen Feuerwehr als Überraschung, sowas alles. Wie ist denn das, werden die Sängerinnen und Sänger, wenn die auch so als Darsteller zum Beispiel gefordert werden in szenischen Aufführungen und so. Sind die sofort da und immer zu allem bereit oder müssen sie da auch manchmal Überzeugungsarbeit leisten? Wie ist das so nach innen? Lass uns mal schauen.
Die Überzeugungsarbeit wurde, glaube ich, schon von meinem Vorgänger und auch von unserem damaligen Chefdirigenten Simon Halsey geleistet. Natürlich war es damals eine Herausforderung von einem Rundfunkensemble, was auf Präzision großen Wert legt, zu verlangen, dass es die Noten wegtut und einfach auswendig singt und sich dabei bewegt. Aber wir haben eine inzwischen fast 20-jährige Reise hinter uns, bei der wir gezeigt haben, dass beides möglich ist. Ja, wir machen exzellente Rundfunkaufnahmen und Konzerte in der Philharmonie und ja, wir gehen auch in den Techno-Club Berghain. Und inzwischen hat das eine große Anerkennung auch im Ensemble.
Schauen wir mal ein bisschen auf das, was so kommt oder auch kommen soll. Das bestimmt ja auch ein bisschen das Publikum. Ganz wunderbar. Ich habe ja schon zwei Ausschnitte heute gespielt von Ihrem Trailer, von der Website, der Ideenwettbewerb Chor der Zukunft. Der Untertitel ist: Wir haben den Chor, ihr die Ideen. Was hat es damit auf sich? Sie dürfen ausführlich antworten.
Ja, zum 100-jährigen Jubiläum wollten wir einerseits zurückblicken, aber andererseits auch auf die nächsten 100 Jahre schauen. Wir sind mal ganz unbescheiden und blicken in die Zukunft. Was muss passieren? Wie müssen wir uns weiter verändern, um weiterhin möglichst breites Publikum zu erreichen? Und natürlich haben wir in den letzten 20 Jahren, wie gerade dargestellt, auch schon viele, viele Grenzen überschritten oder Gewohnheiten gebrochen. Aber das hat uns nicht gereicht. Ich hatte eine sehr pfiffige Mitarbeiterin bei mir im Team, die sagte, lass uns das noch weiterdenken. Lass uns schauen, welche Schwellen hat klassische Musik nach wie vor? Wie viele Menschen kennst du, die eigentlich irgendwie Interesse an Kunst und Kultur haben, aber sagen, oh Gott, ein Ticket in der Philharmonie, bloß nicht. Da weiß ich nicht, was ich anziehen soll, da weiß ich nicht, wann ich klatschen darf und ob ich es mir leisten kann, weiß ich auch nicht. Und dieser Ideenwettbewerb ist ganz, ganz niedrigschwellig angesetzt. Die Teilnehmenden brauchen überhaupt keine Expertise oder Vorerfahrung, sondern sollen uns einfach Inspiration geben. Das kann sich beziehen auf das Programm, das kann sich beziehen auf einen Ort oder auch auf KünstlerInnen, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben, damit wir besser verstehen und mehr darüber erfahren, was würde euch interessieren, was muss passieren, damit ihr gerne in ein Konzert mit Chormusik geht.
Jetzt sagen Sie ja auch, dass ihr gern in ein Konzert geht. Sie sprechen also dezidiert auch die nachfolgende Generation an.
Absolut.
Es ist nicht mehr unbedingt meine alte Tante Sigrun, aber die auch. Beide.
Ja, ganz, ganz sicher. Es gibt ja diese viel beschworene Mär, dass man erst in das richtige Alter kommen muss, um klassische Musik genießen oder auch Tickets dafür kaufen zu können. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass klassische Musik sowas Wunderbares ist, dass das für jeden und für jede und in jedem Alter relevant sein kann, wenn wir es schaffen, die Leute erstmal ins Konzert zu bringen. Denn wenn sie da sind, sind sie hooked.
Hooked. Sind denn jetzt schon ein paar Ideen eingetroffen
Und oh ja, es ist schon einiges eingetrudelt. Wir haben das erstmal alles gesammelt. Der Wettbewerb läuft ja noch bis 30.11. Das heißt, da ist noch viel Zeit. Und ich habe da ab und zu mal reingeschaut in die Mail, was da drin steht.
Ich bin neugierig.
Das bezieht sich häufig auf tatsächlich auf die Zusammenarbeit mit anderen Genres, mit anderen Künstlern. Aber manchmal sind da auch so Ideen dabei wie, geht doch mal in eine Bahnhofshalle und macht was mit einer Lichtshow. Mhm. Also es bezieht sich wirklich auf ganz viele Faktoren. Und wir werden den kompletten Winter nutzen, um diese vielen, vielen Ideen auszuwerten.
Und gibt es wirklich keine Berührungsängste, also so ein Elite-Chor, weltberühmter Chor, ein Weltchor, ein riesig hohes Niveau und dann so Ideen und macht doch jetzt mal hier, ja, weiß ich nicht, Katy Perry oder so.
Dazu laden wir absolut ein. Die Berührungsängste sind bestimmt da, das lässt sich nicht leugnen, aber umso besser, dass wir zum Beispiel im Radio drüber sprechen, um diese Botschaft nochmal klar zu machen, es sind wirklich alle eingeladen.
Wir sprechen hier gleich weiter darüber, nach einer kurzen Musik, und die zeigt auch noch eine Facette des Rundfunkchors. Er bringt sich nämlich ein in aktuelle Debatten auf seine Weise. Hier ein Mitschnitt vom 4. März 2022 im Rahmen der internationalen Rundfunkaktion Give Peace a Chance hat der Chor damals bei uns hier im Haus des Rundfunks im Lichthof gesungen als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Give Peace a Chance, gesungen vom Rundfunkchor Berlin im März 2022. Mir ist ja die Fassung von John Lennon und Yoko Ono trotzdem ein bisschen näher. Rachel Sophia Dries ist weiter mein Gast, Chordirektorin beim Rundfunkchor Berlin, der ja hier täglich probt. Die Menschen gehen zur Arbeit, wie andere auf die Baustelle, muss man so sagen. Das macht ein Profichor. Und was macht eigentlich die Chordirektorin?
Ja, die Chordirektorin ist zusammen mit dem Chefdirigenten hauptsächlich verantwortlich erstmal für die künstlerische Planung und natürlich auch für politische Entscheidungen. Wenn ich dieses Stück höre, dann kriege ich so Gänsehaut, weil das war wirklich eine ganz besondere und berührende Zeit. 4. März, das war ja wirklich ganz kurz nach Kriegsausbruch. Da haben wir über Nacht ein Arrangement schreiben lassen. Das sind Dinge, die Reis und ich uns gemeinsam ausdenken und mit denen wir natürlich irgendwo eine Richtung für das Ensemble vorgeben. Mhm. Das heißt, ich plane die kommende Spielzeit. Da sind sehr viele Projekte mit den Orchestern dabei, die mich anfragen, wir möchten gerne ein Verdi-Requiem machen? Habt ihr da Zeit? Was kostet das? Das ist an Hauptarbeit und ich bin natürlich für das Personal verantwortlich. Wir haben 63 feste Stellen, aber durch Teilzeitkräfte über 70 Menschen, die bei uns im künstlerischen Bereich arbeiten und 10 im Management. Und die alle irgendwie gut unter einen Hut zu bekommen und alles, was da an Verwaltung, Finanzen, Vertraglichem dranhängt, das liegt bei mir.
Sie bringen ja da auch viel mit. Sie haben ja auch mal Max Rabe und das Palastorchester gemanagt. Dann waren Sie an der Schaubühne am Lenniner Platz. Gibt es Dinge, die Sie von dort mitgenommen haben in die Arbeit jetzt als Chordirektorin? Irgendeinen besonderen Pep oder Zugriff?
Absolut. Die Zeit an der Schaubühne war eine ganz wichtige Erfahrung. Ich komme sonst aus der Klassik, habe Musikwissenschaft studiert, war immer beruflich in der klassischen Musik unterwegs. Und der Ausflug ans Theater hat mich viel näher an politische und gesellschaftliche Debatten gebracht. Das Theater steht ganz anders auch im Fokus der Gesellschaft und wird anders hinterfragt. Warum habt ihr so wenig Frauen irgendwie auf dem Spielplan? Wo sind die POC in eurem Ensemble? Und auch einfach die Tragweite, die auch ein Intendant oder ein künstlerischer Leiter für so ein Haus hat, die ist immer auch eine politische und nicht nur eine künstlerische. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, was ich jetzt auch ja im Prinzip fruchtbar nutzen kann für den jetzigen Job.
Hand aufs Herz, singen Sie eigentlich manchmal mit bei den Proben?
Das darf ich nicht und das kann ich auch gar nicht, dafür ist mein Niveau zu schlecht. Ich habe als Kind im Chor gesungen und als Jugendliche und habe das dann aber einfach aufgegeben, weil die Zeit dafür fehlte. Aber ja, ich habe auch schon mal ein Weihnachtsoratorium und einen Elias gesungen und das ist, glaube ich, auch, selbst wenn das vom Niveau überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was meine Sängerinnen und Sänger machen, ist das schon auch hilfreich, sich in der Chorliteratur ein bisschen auszukennen.
Sie haben ja diese typische Biografie, musikalisches Elternhaus, früh im Chor gesungen. Das ist eben so, das ist das Publikum oft des Rundfunkchors. Jetzt sagen Sie dezidiert, wir wollen auch ein neues gewinnen. Gibt es da, ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, so ein klares Leitbild des Chores?
Ja, wir wollen ein neues gewinnen und das alte behalten. Mhm. Chor hat einfach den unglaublichen Vorteil, dass er sich der Sprache bedient, also Botschaften übermitteln kann, wie jetzt zum Beispiel bei Give Peace a Chance, und dass er keine Instrumente braucht, die in irgendeiner Form auch optisch zwischen mir und dem Publikum sind. Ein Chor ist einfach wahnsinnig beweglich und hat eben die Möglichkeit, auch in andere Räume und auf Menschen zuzugehen. Und die menschliche Stimme ist etwas, was eigentlich alle Menschen berührt, völlig unabhängig davon, was sie für eine Vorbildung oder ein Elternhaus haben. Ich meine, warum singt man Schlaflieder oder warum singt man Kindern Lieder? Ne? Also die menschliche Stimme kann einfach Emotionen in einer Art und Weise transportieren, die, glaube ich, für alle relevant ist. Und das ist unser Ziel.
Schauen wir mal voraus, was jetzt noch kommt in diesem Jahr. Großes Jubiläum, Sie planen eine Menge Konzerte. Und aber auch, das wollte ich noch fragen, Mitmachaktionen gibt es natürlich auch. Das ist auch der Rundfunkchor Berlin.
Ja, die gibt es selbstverständlich weiterhin. Es gibt die Liederbörse in der Philharmonie im Frühjahr, wenn wir mit Berliner GrundschülerInnen und auch OberschülerInnen gemeinsam in der Philharmonie singen. Es gibt das Mitsingkonzert ganz am Ende der Saison, am 6. Juli. Da singen wir das Brahms-Requiem, da schließt sich der Kreis wieder unter Simon Halsey. Und wir haben insgesamt 4 Jubiläumskonzerte geplant. Man muss dazu sagen, das echte Jubiläum ist im Mai, 1925 im Mai wurde der Chor gegründet. Und jetzt denken wir natürlich spielzeitweise, das heißt, wir ziehen die Jubiläumsveranstaltungen über die ganze Saison und haben da 4 Konzerte geplant.
Das sind die 4 zum Genießen dann, nicht zum Mitsingen. Das erste ist am 2. Oktober 1930 im Heimathafen Neukölln. Auch da wieder die Überschrift Chor der Zukunft. Was erwartet uns in diesem Konzert?
Ja, korrekt. Beim ersten Konzert schauen wir eben voraus, was wir vorhin schon kurz angerissen hatten. Uns erwartet musikalisch, erwarten uns Frühwerke von KomponistInnen wie Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch Amy Beach zum Beispiel. Und wir untersuchen so ein bisschen, warum haben die schon früh Zugang zur Musik gehabt und sind dann so erfolgreich geworden und welche Zugänge müssen wir schaffen? Also wieder diese Frage nach der Zukunft von Chormusik, von klassischer Musik, das werden wir besprechen, unter anderem mit dem Leiter des Asambura-Ensembles, die klassische Musik in völlig andere Kontexte stellen und versuchen auch mit anderen Kulturen in Verbindung zu bringen. Aber auch im Gespräch mit der Künstlerin Derya Yildirim, einer türkischstämmigen Berlinerin, die mit uns auch tatsächlich einen eigenen Song performen wird.
Also man spürt auch in diesem Programm den Chor der Zukunft. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle, für den Besuch hier im Studio an Rachel Sophia Dries. Danke. Direktorin eines Chors der Zukunft, Direktorin des Rundfunkchors Berlin.